Ja. Letztes Mal hatte ich ziemlich viele Verse, von denen ich schon vorher wusste, dass ich sie darüber reden sollte. Heute habe ich eigentlich nur einen Vers, von dem ich ganz genau weiß. Und ich glaube, ich habe ein Thema, aber ich habe noch nie darüber geredet und ich weiß nicht so richtig, also ich habe nicht so richtig die klassische Vorbereitung bekommen von Gott. So, ich weiß nicht genau, was ich alles sagen werde. Ja, deswegen, Jesus, ich bitte dich, dass ich deinen Sinn habe und deine Worte spreche, und dass du meinen Verstand übernimmst und durch deinen Geist regierst. Und dass du jeden hier hören lässt, was er hören muss. Amen. Ja. Ah, das ist gut. Dankeschön. Das ist besser. Der Vers, mit dem ich, oder der Hauptvers, über den ich denke, dass ich sprechen soll, wenn ich mich nicht irre, ist Matthäus 5, Vers 3. Selig, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen oder die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Warum steht das als erstes bei diesen Seligpreisungen? Warum fängt Jesus die Bergpredigt damit an? Da stehen viele tolle Sachen drin. Ne? Glückselig sind die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Glückselig sind die Trauernden, sollen getröstet werden. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen satt werden. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit bekommen. Die reinen Herzens sind, das ist, glaube ich, meine Lieblingsverheißung hier, werden Gott schauen, und zwar in diesem Leben schon, weil danach wird jeder einmal vor Gott erscheinen müssen. Das ist jetzt nicht so etwas Besonderes. Nach dem Tod muss jeder einmal vor dem Thron erscheinen. Also muss das, wenn das eine besondere Segnung sein soll, dann muss das schon in diesem Leben passieren. Und das steht auch in Johannes 14, Vers 21 und 23, dass die Gott lieben, zu denen wird er kommen und sich ihnen offenbaren. Das griechische Wort phanero, das bedeutet mit den Sinnen wahrnehmbar. Gott wird sich den irgendwie zeigen. Nicht unbedingt vielleicht mit den Augen, obwohl das auch mit eingeschlossen sein kann. Aber Gott wird zu ihm kommen und man wird wissen, das war jetzt Jesus, der hier bei mir war. So, selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Das ist meine Lieblingsverheißung von all diesen hier. Glückselig sind die Friedfertigen, sie werden Söhne Gottes heißen. Söhne Gottes ist auch immer ein besonderer Titel, wer das nicht weiß. Aber warum, ganz am Anfang steht die unbeliebteste, so meine ich, aller dieser Verheißungen: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und kein Mensch will von sich aus geistlich arm sein. Ja. Aber Jesus sagt mehrere Male, dass im Reich Gottes die Dinge andersrum sind. Bei Gott ist es so, wer sein Leben verliert, wird es finden. Wer stirbt, wird leben. Wer der Kleinste ist, wird der Größte sein. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr wisst, wie es bei den Fürsten dieser Erde ist. Die Großen, die Herrscher, die lassen sich bedienen. Aber im Reich Gottes ist es genau andersrum. Wer der Geringste ist, wird der Größte sein. Werdet wie die Kinder. So werdet ihr in das Reich Gottes. Ihrer ist das Reich Gottes. So, und es ist genau andersrum. Und genauso ist das auch hier. Glückselig sind die geistlich Armen. Ja, wir müssen uns, also, es ist eine sehr, sehr gute Frage, wenn man sich fragt, warum sagt Jesus das zuerst? Und das Interessante auch an dieser Bergpredigt fällt mir jetzt gerade ein, und ich sage einfach alles, was mir so einfällt in dieser Predigt. In Lukas 6 gibt es ja so, wird ja auch kurz zusammengefasst, diese Episode der Bergpredigt, nicht so ausführlich wie in Matthäus. Aber in Lukas 6 wird uns ein bisschen mehr Kontext gegeben als in Matthäus. Da lesen wir in Lukas 6, Vers 17, Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Und auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte, ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und das steht auch in Matthäus. Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Es ist nicht immer, das steht nicht immer geschrieben, dass er sie alle heilte. Ich weiß, einmal beim Teich, da heilt er nur einen und alle anderen lässt er da. Aber hier ist ein ganz besonderes Ereignis irgendwie gewesen. Alle sind da hingekommen und alle wurden geheilt. Das wird extra erwähnt, sowohl in Matthäus als auch in Lukas. Und was passiert danach, nach dieser Heilung, nach dieser Massenheilung und Massenbefreiung und eine große Menge? Was sagt Jesus dann? Wollt ihr auch alle heilen können? Soll ich euch sagen, wie ich das gemacht habe? Ja, also Jesus, so läuft das ja oft in der christlichen Szene ab. So. Was wird Jesus danach tun? Jesus demonstriert das Reich Gottes einer großen Menschenmenge und sehr beeindruckt. Das muss ein Heidenlärm gewesen sein, wenn bei 10 Leuten gleichzeitig irgendwie die Dämonen ausfahren. Das ist schon ziemlich laut meistens und macht ziemlich einen Krach. Oder wenn 5 bis 10 Leute geheilt werden, die freuen sich meistens, sind auch sehr nicht gerade leise. Aber wenn da eine Volksmenge von 1000 Leuten ist, wo das passiert, da war ganz schön was los. So, was sagt Jesus jetzt? Er demonstriert das. Alle Leute wissen Bescheid. Okay, hier passiert etwas, was nicht normal ist. Und natürlich haben alle solche Ohren und wollen wissen, so, was sagt der Typ uns jetzt? Was kommt jetzt? Und weil solche krassen Sachen passiert sind, hören sie auch alle besonders gut zu. Denke ich mir. Und Jesus hat da eine Bühne von Tausenden von Menschen und sie hören alle zu. Und über welches Thema redet er dann? Ja. Es kommt keine Predigt über Wunder. Nicht mit einem einzigen Wort werden irgendwie Wunder erwähnt, sondern es kommt die Bergpredigt, die Predigt, die keiner so richtig hören möchte. Jesus lehrt hier über Herzenshaltungen. Und danach spricht er über Verfolgung. Und danach spricht er über Richten und Buße tun und Feinde lieben. Er sagt so Sachen wie, wenn du schon im Herzen Ehebruch hast, dann ist das auch schon Sünde. Mose hat euch ein Gesetz gegeben, aber das, was ich euch gebe, ist noch viel, viel strenger, viel schärfer. Naja, es wäre wahrscheinlich nicht das Thema, was wir wählen würden. Wir würden wahrscheinlich sie alle nach der Heilung und fangen alle aufrufen, ein Übergabegebet zu sprechen. Hat Jesus irgendwie nicht gemacht. Ja, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er der Sohn Gottes war und es besser wusste. So, und vor dieser Menschenmenge, vor dieser Kulisse, fängt er mit so etwas an. Selig sind die geistlich Armen. Es ist eine sehr gute Frage, sich zu fragen, warum fängt Jesus bei so einem wichtigen Moment, wo so viele Leute gespannt sind, warum fängt er damit an? Warum fängt er damit an? Und die andere Frage ist, was bedeutet das? Was bedeutet arm im Geist sein? Und was bedeutet das Reich der Himmel oder das Reich Gottes? Ja? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, ob man da einen Unterschied machen muss zwischen Reich der Himmel und dem Reich Gottes. Vielleicht kann man da einen Unterschied machen, aber wenn man die ganzen Gleichnisse aus Lukas, Matthäus vergleicht, merkt man, dass die Überschneidung doch sehr groß ist. Und man das auch genauso gut synonym verwenden kann, das Reich der Himmel, das Reich Gottes. So, was bedeutet das Reich der Himmel oder was bedeutet das Reich Gottes? Es ist nichts anderes, Jesus erklärt ja, was das bedeutet. Es ist nichts anderes, abstrakt gesagt, die Herrschaft Jesu. So, das ist überall da, wo Jesus der König ist, wo Jesus machen kann, was er möchte, da ist das Reich Gottes. Jesus sagt, wenn ich mit dem Finger Dämonen austreibe, wisst ihr, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Okay, das ist ein Kennzeichen. Ein weiteres Kennzeichen ist Friede, Freude, Gerechtigkeit. Das ist auch das Reich Gottes. Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Denn das Reich Gottes ist Freude. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So, das ist diese zweite Verheißung mit den Trauernden. Die werden nicht mehr trauern, sie werden getröstet werden und die werden auch Freude haben. Ja, das ist das Gleiche, was Paulus im Römerbrief schreibt. Oder wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, wird satt werden. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Selig sind die Friedfertigen. Das Reich Gottes ist Friede. So, all diese Seligpreisungen beschreiben Aspekte des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes, wie es ist, wenn Gott herrscht. Und ich vermute mal ganz stark, ich würde sogar verwetten, gestützt auf meine eigene Erfahrung, dass diese erste Seligpreisung, die geistliche Armut oder das geistlich Armsein, dass das der Schlüssel ist zu dem Reich Gottes. Wer nicht geistlich arm ist, wird all diese anderen Sachen nicht kriegen. Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum das an erster Stelle steht. Das ist die Eingangstür. Wer dazu nicht bereit ist, wird all das andere nicht kriegen. Werdet wie die Kinder. Sind Kinder geistlich reich? Eher nicht. Ja. Was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Ist die Pharisäer, ich vermute mal, die waren so die Prototypen für die geistlich Reichen. Die wussten alles. Sie hatten auf alles eine Antwort. Sie wussten ganz genau, das muss so gemacht werden und das muss so gemacht werden. Das ist richtig, das ist falsch. Ja? Wenn man auf alles eine Antwort weiß und sofort hat man hier im Kopf eine Stimme, die einem sagt, was richtig und falsch ist, dann ist man geistlich reich. Das ist nicht geistliche Armut. Garantiert nicht. Das ist nicht so sein wie Kinder. Keine Kinder laufen nicht rum und wissen auf alles eine Antwort. Katrin Kuhlmann wurde einmal gefragt, warum Gott nicht alle Menschen heilt. Dann sagte sie, ich weiß es nicht. Wenn ich im Himmel bin, werde ich ihn fragen. Das ist eine der ersten Sachen, die ich ihn wahrscheinlich fragen werde, sagt sie. Aber wir machen all die Leute Angst, die es glauben zu wissen, sagt sie. Das habe ich nicht vergessen. So. Und ich denke, man kann diese Antwort von Frau Kuhlmann auf alle möglichen Bereiche übertragen. Ja. Man sollte sich hüten vor Leuten, die auf alles sofort eine Antwort haben. Weil sie sind nicht geistlich arm. Und wenn ich auf alles sofort eine Antwort habe, dann brauche ich Jesus nicht. Und das ist auch nicht so wirklich, wie ich das mit Jesus gelernt habe. Ich habe sehr viele Bücher gelesen in den letzten 7, 8, 9 Jahren und eine Menge Sachen gelernt. Aber immer wieder kommt man an eine Situation, wo all das Gelernte nicht hilft. Oder wo man einfach nicht sicher ist, ja, ist es jetzt das oder ist es das oder ist es das? Ja. Ich kann mir von all dem geistlichen Reichtum, den ich sozusagen in meinem Verstand angehäuft habe, gar nichts kaufen. Ich kann die Leute damit blenden und ihnen sagen, ja, es könnte das sein, es könnte auch das sein. Und dann sind sie beeindruckt, oh, da hätte ich gar nicht dran gedacht, da auch nicht. Ja, okay. So. Aber es ist wie Schattenboxen. Das ist wie, Paulus sagt, ich bin nicht wie einer, der in die Luft schlägt, der einfach wahllos um sich haut und ja, gucken, testen wir mal, ist es vielleicht der Dämon oder vielleicht ist es das oder vielleicht ist es das. So. Und man fühlt sich ziemlich dumm dabei. Einfach blind rumtesten. Es ist auch nicht wirklich Vollmacht da drin. So. Habe ich zumindest noch nie erlebt. Und ich denke, ihr kennt das auch alle so. Wir haben alle Dinge gelernt von Gott. Wir haben alle Aspekte oder alle bestimmte Wege oder Art und Weise, wie Gott handelt, wie Gott mit uns gehandelt hat, gelernt. Aber es ist ja nicht so im Leben, dass wir das, was wir haben, einfach so, ja, okay, hier, da kommt jemand mit Problemen zu uns, ja, das ist ganz klar, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, mach und dann bist du glücklich. Ist nicht immer so. In den meisten Fällen ist es nicht so. Ich kann mich gut erinnern, als wir so anfingen, da hatten wir eine Zeit, wo das war so wie eine Trainingszeit für uns. Wir waren, ich, Paul und Peter, wir waren so eine sehr junge Leitung und wir hatten von nichts eine Ahnung. Wir waren nicht geistlich reich. Und jeden Sonntagnachmittag kamen Leute zu uns. Die wollten Gebet haben. Und die erzählten uns irgendwas. Und fast jedes Mal saßen wir da und so, Jesus, ich habe keine Ahnung. Wie soll ich denen helfen? Fast jedes Mal war das. Ab und zu waren mal so Fälle, wo es genauso war, wie ich das erlebt hatte. Oder wo das relativ klar war. Das war eher die, ich würde mal sagen, so 80% aller Fälle war so, ja, Heiliger Geist, wenn du jetzt nicht irgendwas mir sagst, dann kann ich die Person auch gleich wieder nach Hause schicken. Ne? Hatte ich auch kein Problem mit, dann will ich nämlich schneller mein Mittagessen bekommen. So, da habe ich gedacht. So. Ne? Und ja, weil das hat, irgendwann hat mich, am Anfang ist das sehr spannend, aber wenn man jeden Sonntag nach dem Gottesdienst noch 2-3 Stunden da mit Leuten reden muss, irgendwann hat man auch keine Lust mehr. So, ne? Und dann will man auch irgendwann nicht mehr so, ja, alles Gelernte einmal durchprobieren und so. Dann, hey, bitte, komm, sag, was dein Problem ist und so, ne? Dann will man nicht mehr besonders geistlich sein da. Also, ich zumindest nicht. Und ganz oft war es so, wir saßen da, die Person erzählt irgendwas. Ganz oft ist es ja so, wenn Leute in die Seelsorge kommen, wissen sie oft genau, wo ihr Problem ist. Und meine Erfahrung ist, das, was sie meinen, ist niemals richtig. Das, was sie meinen, dass das Problem ist, ist nie das eigentliche Problem. Ja, ist eigentlich. Aber wahrscheinlich, wenn sie genau wüssten, wenn es wirklich so wäre, dass das, was sie meinen, ihr Problem wäre, dann würden sie ja, wenn sie selber das zu Gott bringen, würde Gott wahrscheinlich direkt damit handeln und sie wären das los. So, wenn wir meinen, wir haben das und das Problem und wir bringen das vor Gott und bringen das vor Gott und bringen das vor Gott und da passiert nichts, dann ist es wahrscheinlich nicht unser Problem. Und dann gehen wir zu irgendwelchen Ältesten, was ja auch richtig und gut ist, was wir auch machen sollen, und bitten sie um Rat. Und dann erzählt irgendjemand, ich habe das und das und das. Und der Heilige Geist sagt, gibt einen Gedanken, der klingt total bescheuert, der hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, was die Person gerade alles erzählt hat. Und das ist genau der Schlüssel zur Veränderung. Und das habe ich so oft erlebt. Und ich wäre mit all meinen gelernten Sachen, die ich auch wirklich wertvoll sind und die ich wirklich gerne, wäre ich nicht darauf gekommen, dass das Problem ist. Denn in der unsichtbaren Welt sind die Dinge so viel komplizierter und komplexer. Vor allem, wenn man blind ist für die unsichtbare Welt, so wie wir alle das sind und nicht wirklich das sehen oder nur kleine Einblicke haben. Ja, manchmal gibt Gott uns ja einen Einblick in die unsichtbare Welt. Manchmal durch die Gabe der Unterscheidung bekommen wir klare Sicht. Aber die wenigsten von uns haben das ständig 24 Stunden am Tag. Wir sind eher wie so ein Taucher, der in einer Kapsel auf den Grund des Meeres gelassen wird und dann sitzt er in seiner Kapsel und er kann vielleicht 5x5 Quadratmeter da überblicken von dem ganzen Ozean. Da kann man nicht von ausgehen, dass man Bescheid weiß, was da am Boden des Meeres alles rumliegt. Nee, das geht nicht. Und so sind wir, wenn der Heilige Geist auf uns kommt und uns die Gabe der Unterscheidung oder die Gabe der Erkenntnis, dann sehen wir so ein bisschen. Aber wir sind noch nicht Wesen, die ständig in dieser Ebene leben und ständig da einen Einblick haben in all das, was da in der unsichtbaren Welt passiert. Und wenn jemand glaubt, dass diese unsichtbare Welt, wo diese ganzen anderen Realitäten leben und passieren, dass die simpel ist, der liest sich doch einfach mal die Vision von Hesekiel durch. So. Was der da alles für ein krudes Zeug schreibt. Ja, warum schreibt er so ein komisches Zeug? Von irgendwelchen komischen, sich drehenden Rädern, das überhaupt, die in alle Richtungen gleichzeitig fahren und noch Augen dran haben. Und das macht überhaupt keinen Sinn. So. Warum schreibt er sowas? Weil er da Dinge sieht, die es hier nicht gibt. Weil er Dinge sieht, die total komplex sind. Weil er Dinge sieht, für die es keine Metapher gibt. Man kann das mit nichts vergleichen hier. Ja, das ist so, wie wenn er und jemand versucht uns zu erklären, wie eine Banane schmeckt und wir haben es aber nie abgebissen. Das ist total schwierig. Ja? So. wir müssen da runterkommen von unserem Ross und wir müssen uns dem sagen, okay, Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da alles los ist. Von den 8, 9, 10 Jahren, ich vergesse immer, wann ich mich bekehrt habe, ich kann mir das einfach nicht merken, ich vergesse sogar das Jahr. Müssen irgendwie so um die 10 Jahre sein. Also von der Zeit an, wo ich wirklich anfing, mit Gott zu leben, ich glaube, die ersten 5, 6 Jahre habe ich alles dafür getan, geistlich reich zu werden. Und ich war sehr geistlich reich. Paulus nennt das Erkenntnis bläht auf. Die Erkenntnis bläht auf. Und bei mir war das so, in den christlichen Kreisen, in denen ich damals noch steckte und gefangen war, da gab es null Nahrung für mich. So wie ich Gott habe ich kennengelernt durch Bibellesen und durch Bücherlesen. Das waren damals hauptsächlich Bücher von Wotschmini. So, das war von meiner Erfahrung her der einzige Weg, wie ich irgendwie Licht und Leben von Gott bekam. So was habe ich natürlich gemacht. Ich habe mich auf alle Bücher und gestürzt und auf die Bibel gestürzt und gelesen, ja, bis 2, 3 Uhr in der Nacht. Und mich angefüllt und angefüllt und angefüllt und angefüllt. Und am Ende war das so, ich wusste bei jedem Prediger, wo das, in welchen Büchern das steht, was er sagt. Das war, mit Greg war das besonders lustig. Naja. Als ich ihn das erste Mal hörte, saß ich da, ja, das ist von Jesse Penn Lewis, das ist von Andrew Murray, das schreibt der und der auch, das steht in dem Buch. So saß ich da und habe alles analysiert. Voll in meinem Stolz. Total verblendet. Geistlich so reich, dass ich wusste, ich weiß genau Bescheid, worüber er redet. Das ist eine sehr gute Botschaft. Das ist nicht dieser oberflächliche Müll. Das ist gut, dass die anderen das alles hören. So, das waren meine Gedanken. So, das ist eine Person, die geistlich reich ist. Ich hatte ja schon so viel erlebt. Wir hatten ja Arthur Katz bei uns und waren eng mit ihm befreundet. Und die meisten Gemeinden haben den nicht ausgehalten und haben den weggejagt und wir nicht. Und wir haben ihn ausgehalten, wir mochten ihn sogar. Wir waren ja was Besonderes. Und Gott war gekommen. Gott kam immer, wenn Arthur Katz bei uns war und hat Dinge gemacht. Wir waren ja was Besonderes. Und ich habe ja damals in der Mennonitengemeinde schon Erweckung erlebt. Und in der Studentenmission hat Gott uns auch eine offene Tür gegeben und sind viele Dinge passiert. Ja, also wir sind ja nun wirklich nicht irgendwer. So habe ich damals gedacht. Ja, das ist genauso, das ist geistlich reich sein. Und ich lese ja nicht dieses ganze neumodische Zeug, was die Karis in den letzten 30, 40 Jahren da schreiben. Ich lese ja diese ganzen wirklichen schwergewichtigen Dinge von Watchman Nee, von Andrew Murray, von William Law und Madame Guyon und all diese Leute, die schon tot sind und die mit Gott viel weiter waren als diese neumodischen Spinner da. So, ne? So damit befasse ich mich gar nicht. So. Das ist witzig so im Nachhinein, ja, aber war nicht so witzig für mich damals. Also das war wirklich meine Haltung. Ne? Ich weiß sogar, dass ich manchmal wenn ich irgendwo in Gottesdiensten war, habe ich mich in die erste Reihe gesetzt und bin demonstrativ rausgegangen, um allen zu zeigen, wie lächerlich ich das finde. Das ist so, ja, ganz ehrlich, Gott müsste mir dafür den Hintern versohlen. Hat er vielleicht auch gemacht. Die ganzen Flüche, die dadurch über mein Leben kamen, waren wahrscheinlich nichts anderes. Von denen er mich wieder befreit hat, zum Glück. Ich würde, wenn meine geistlichen Kinder sowas machen würden, ich würde denen den Hintern versohlen. So, das geht nicht. Ja. Und das ist geistlich, das ist, wie ich das erlebt habe und wie ich geistlich reich geworden bin. Und ich war sogar so geistlich reich, als ich dann das erste Mal so komische Manifestationen sah, nicht selber erlebte, sondern an anderen sah, und Gott fing an zu wirken und Gottes Gegenwart war im Raum, ich habe nichts davon gemerkt. Ich saß dann und dachte, oh, jetzt fängt der charismatische Zirkus hier wieder an. Jetzt werden hier ein paar Leute umgeschubst. So. Und ich kann mich noch gut erinnern, Greg betete mit einer Frau Und sie fing auf einmal an zu lachen. Und ich dachte so, oh, wie albern. So, müssen wir dieses ganze Toronto-Zeugs jetzt hier auch haben? So, das hat doch noch nie irgendeine Frucht gebracht. So, das ist doch nicht wirklich das, was ich mit Jesus gelernt habe. Sterben mit Jesus und leiden. Und jetzt haben wir hier so einen Zirkus. Das waren meine Gedanken. Ein bisschen überspitzt, aber im Herzen mit genau der gleichen Verachtung, die ich jetzt so... Ja. Ich dachte, das muss jetzt aber nicht sein. Zur gleichen Zeit, ich war ja geistlich reich, fielen mir Bibelverse ein. Ja, aber das gibt es auch in der Bibel, ne? Der Vers Maleachi fiel mir ein, die Kälber, die rausgelassen werden, die werden hüpfen vor Freude und so. Und dann wunderte ich mich so, warum habe ich... Okay, Gott, wenn das in der Bibel steht, dann von mir. Wenn es sein muss, okay, von mir aus. Dann ertragen wir das eben, dass du hier wirkst. Das war mir damals nicht so klar. Ich war damals, weil ich geistlich reich war. Jemand, der geistlich reich ist, hat null Unterscheidungsvermögen. Weil er sich komplett auf seinen eigenen Verstand verlässt. Ja. Und der eigene Verstand verliert immer in der unsichtbaren Welt. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Ja. So wird er alle deine Wege. Es ist total Anmaßung, dass wir mit unserem Verstand in der geistlichen Welt irgendwie auch nur irgendwie treffen. Ja. Man sagt ja, ein blindes Huhn trifft auch mal ein Korn, aber nicht in der unsichtbaren Welt. Da treffen wir kein Korn mit unserem Verstand. Und ich war so geistlich reich, ich wusste, die Sachen, die da passieren, okay, die sind nicht unbiblisch, die stehen in der Bibel. Ich habe mich nur gewundert, warum ich so ein Problem damit habe. Und für mich war, ich habe noch nicht mal gemerkt, dass Gott es war. Und ich weiß noch gut, wie Greg dann in dem Moment merkte, dass was nicht stimmt. Und er schaute mich und noch so ein paar andere, die genauso waren wie ich, an und sagte, wir haben nichts gesagt, wir saßen nur und warteten, bis wir in der Reihe waren. Wir wollten, dass er auch für uns betet. Und wir saßen dann nur und dachten so, das muss jetzt nicht sein, so, das ist der Albern. Und er hat uns dann auf einmal, schaut er uns an und fängt an, uns sehr streng zu ermahnen und sagt so, das geht überhaupt nicht, dass ihr so einen Geist der Kritik habt. Ihr habt alle einen Geist der Kritik und ihr sitzt da hinten und richtet diese Frau dafür, dass sie lacht. Und erzählt er uns, der hat irgendwie 20 Minuten oder so mit der Frau gebetet und sich unterhalten. Und dann erzählt er uns, diese Frau, da wurde die Tochter umgebracht, die wurde missbraucht und die hat 10, 20 Jahre nicht ein einziges Mal gelacht. Und Gott, das war das erste Mal, dass Gott ihr Freude gab. Oh, okay. Dann saß ich, okay, Entschuldigung, Jesus. Das wusste ich nicht. Für mich war das charismatischer Zirkus, was da passierte. Ja. So, die Realität in der unsichtbaren Welt war eine ganz andere. Aber ich konnte nichts davon erkennen. Warum? Weil ich war geistlich reich. Ich wusste ja, was das ist. Ah ja, das ist dieses komische Toronto-Zeug, Lachen. Ja, ich weiß Bescheid. Ja. So, okay, ich war überführt. Ich saß da und war beschämt. Okay, Jesus, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Kein Wunder, dass ich das nicht wusste. Hatte ja null Einblick in diese unsichtbare Welt, was wirklich passiert. Ja. Und an diesem selben Abend, das ging noch so weiter, irgendwann fing Greg an, für Leute zu beten und die flogen um. Und wieder, das passiert dasselbe so. Gefiel mir nicht. Mochte ich überhaupt nicht. Obwohl ich wusste, okay, es ist nicht unbiblisch. Ja, als Jesus bei den Soldaten da erscheint, steht sogar extra geschrieben, dass sie nach hinten umfallen. So. Also für alle, die sich fragen, ob das auch in der Bibel steht. Ja, steht auch in der Bibel. Und es gibt ja Leute, die meinen, man darf nur in bestimmte Richtung fallen. Meistens ist es überhaupt nicht, kann man überhaupt nicht genau einschätzen, wie der Mensch jetzt fällt. Man müsste wirklich ein Winkelmesser in 3D haben, um genau einzustellen. War es jetzt mehr nach hinten oder mehr zur Seite oder mehr schräg? Und das ist so ein Blödsinn. Ja? Aber es gibt immer noch eine Menge Leute, die meinen, wenn schon fallen, dann überhaupt nur nach vorne. So, ja? Ja, so ein Quatsch. Und ich war so geprägt, ich war so aufgewachsen, Ich wusste mittlerweile, okay, nee, das ist, Gott kann das machen, Gott darf das auch machen. Aber das passte mir nicht, das Ganze. Und das Ende dieses, ich habe das von diesem Abend ja schon mal erzählt, aber aus einer anderen Perspektive. Heute erzähle ich nochmal diese Geschichte, weil das war ein ganz entscheidender Wendepunkt. Das Ende dieses Abends endete damit, Greg hatte für keinen von uns gebetet, aber nachdem das alles passierte und wir saßen weiter da, so 10 Leute von uns aus Bielefeld, waren damals nicht mehr, und wir waren alle nur am Richten und Kritisieren, natürlich nicht laut, weil wir wussten, ja, Richten und Kritisieren ist nicht richtig, das macht man nicht, so. Aber in unserem Herzen waren wir die ganze Zeit am, stand alles Mögliche, stand auf. Das machte sich bei mir zum Beispiel dadurch bemerkbar, ich mochte nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie ich das heute beschreiben soll, aber ich saß da und ich war so, also mir wäre es lieber, wenn das jetzt nicht so passiert. So. Ja, okay, wenn Gott, wenn du das machst und wenn du der Frau freust, okay, dann darfst du das machen, wenn es sein muss. So, das war ungefähr das Gefühl, was ich hatte. Und heute weiß ich, das war nichts anderes als Kritik und Richten und eine Härte im Herzen. Und diese Härte, diese Kritik, dieses Richten, woher kam das denn? Von meinem geistlichen Reichtum. Daher, dass ich alles wusste, wie was abzulaufen hat. Und daher, dass ich ganz konkrete Vorstellungen hatte, wie die Dinge mit Jesus laufen. Das ist, man kann das auch mit Stolz beschreiben. Ja? Das ist nichts anderes als Stolz. Und ich weiß heute, sobald ich sitze und ich merke, Jesus ist da und da passiert was, aber in mir ist irgendetwas, dann bin ich sofort bei Jesus und ich sage, okay, Jesus, das muss raus. Ich will nicht. Ja, da ist irgendwas, wenn irgendwas in mir aufsteht gegen das Wort Gottes, wenn ich irgendein Bibelvers lese, den ich nicht mag, dann gibt es einige von, und ich merke, dass da steht etwas in mir auf, ich will das nicht, oder ich habe so ein, dann weiß ich sofort, okay, Jesus, alles in mir muss sich unter dein Wort beugen. Alles. Und ich möchte, dass du mich davon frei machst, so. Ja, das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht. Damals war ich reich. Und der Abend endete damit, dass wir alle am Boden lagen und rumschrien und Dämonen aus uns ausfuhren. Hauptsächlich wegen Kritik. Greg, nachdem alles vorbei war, führte Greg uns in ein, sagte uns nochmal, ihr seid alle voll von Kritik. Als ich das hörte, mit meinen Ohren, dachte ich so, nein, ich nicht. Ich weiß ja, dass Kritik nicht richtig ist. Es steht ja in der Bergpredigt, Jesus sagt das ja in Matthäus 6 oder 7, dass man nicht richten soll. In Römer steht ja, dass man das bloß nicht machen soll, wenn man dann selber vor. Ich wusste das, hab so, durch meinen geistlichen Reichtum konnte ich mich so, mit diesen Versen so, ich hab das ja nicht. Aber Greg hat darauf bestanden, dass wir das alle haben, dass ich, naja, gut, das, wenn ich dafür Buße tue, es kann ja nicht schaden. Naja. Ich hatte wirklich, durch meinen geistlichen Reichtum war ich so, im Verstand gefangen, dass ich auch nicht 1% von dem mitgekriegt habe, was da gerade in der unsichtbaren Welt alles passiert, was Jesus alles macht. Und ich weiß noch gut, Jesus kam in den Raum, nicht sichtbar, unsichtbar, aber doch sehr deutlich spürbar, mit so einer Kraft und Autorität, dass alle am Boden lagen. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war einer der größten Wendepunkte in meinem Leben, mindestens genauso groß wie meine Bekehrung, weil ich stand danach auf und merkte auf einmal, ich fühlte mich irgendwie leer. Es ist schwer zu beschreiben, weil ich merkte irgendwie in meiner Persönlichkeit fehlten jetzt auf einmal Sachen. So bestimmte Gedankengänge oder irgendwie sowas, das habe ich dann so im Laufe der nächsten Stunden, am nächsten Tag gemerkt, irgendwas war komplett anders. Ich fühlte mich auf einmal irgendwie leichter, aber auch da fehlte ganz viel. Nachher habe ich rausgefunden, all die Dinge, die fehlten, waren so Sachen wie zum Beispiel Angst, Härte, Unvergebenheit. Solche Dinge waren auf einmal weg, weil für mich waren die Dinge normal, weil ich ja von klein auf damit aufgewachsen bin. Und das waren so Dinge, die ich als meine Macken oder meine Eigenschaften, mein Charakter, so wie ich als meinen eigenen bezeichnete. Gott hat mich von all diesen Dingen frei gemacht und ich fühlte mich seltsam und ganz anders, weil viele vertraute Eigenschaften waren auf einmal gar nicht da. Warum? Weil die direkt aus der Hölle waren. Und ich hatte die von Geburt an durch meine Blutlinie mitbekommen. Ich wusste das gar nicht. Für mich war das immer, naja, ist halt Helmut, ne? So. Mir auch nicht weiter gestört. Jesus hat richtig leer gemacht. Es fühlte sich neu an. Man war auf einmal anders. Ja. So, auf einmal kam nicht dieses ganze kritische Denken, wenn jemand was macht oder jemand sagt was, zum Beispiel jemand sagt was, was nicht wirklich richtige Lehre ist oder was nicht wirklich, und ich kann ganz ruhig bleiben, ich muss nicht sofort, das ist falsch in der Bibel steht, so, ich muss nicht sofort aufstehen und Stress, theologischen Stress schieben. Ja? So, ich konnte ganz ruhig bleiben. Oder jemand macht was, was mir nicht passt oder was ich eigentlich so nicht sehe, und ich kann ganz ruhig bleiben. Okay, das stimmt nicht damit überein. Aber da war nicht so diese Unruhe und Getriebenheit und du musst ihn jetzt zurechtstellen, und sie war auf einmal nicht da. All diese, sehr viele von diesen Dingen fehlten auf einmal. Ja? Und ich wusste, nach dem Abend, als ich da aufstand, da war etwas passiert, ich hatte noch nie erlebt, so in dem Maße, dass Dämonen aus mir ausfahren. Das war sehr komisch. Ja? Vor allem, weil ich die ganze Zeit, ich war nicht im Geist, ich war die ganze Zeit im Verstand und habe das nicht wirklich verstanden, was da passiert. Erst im Nachhinein hat Gott mir das so erklärt. Ich stand da auf und einer der ersten Gedanken, die ich hatte, nachdem diese Herzensoperation fertig beendet war, war, okay, ich habe keine Ahnung. Das war einer der ersten Gedanken, den ich hatte. Deswegen erzähle ich diese Geschichte nochmal. Einer der allerersten Gedanken, mit denen ich da aus dem Gebäude rausging. Okay, Jesus, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich muss die Bibel nochmal neu lesen. Dachte ich mir so. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich war alles falsch, was ich von dir gelernt hatte. So, das waren so meine Gedanken. Ne? Dachte ich so, nicht schlimm, dann fangen wir jetzt nochmal an. So. Und das waren so die nächsten paar Wochen. Da lief ich mit diesem Gedanken rum. So, ich wusste, okay, all das, was du gelernt hast, hat ja nicht dazu geführt, dass du wirklich frei von Dämonen wirst oder dass du frei von diesen Sachen bist. Das hat nicht diese Frucht gebracht, die das ist. Hier, das ist jetzt was ganz Neues. Das kanntest du bis jetzt noch nicht. Und das hat das wirklich dazu geführt, dass ich wirklich einen festen Entschluss getroffen habe. Okay, Jesus, ich vergesse alles, was ich gelernt habe. Ich vergesse alles, was ich vorher wusste, meinte zu wissen oder meinte, das wäre von dir. All diese Sachen. Ich war damals absolut der Meinung, ich bin der Mann, der Römer 6 am besten verstanden hat und am besten predigen kann. Und ich wurde immer eingeladen, über Römer 6 zu predigen. Das auszusehen, weil die Leute mochten das so. Ich habe aber bis dahin immer übersehen, dass die Sünde personifiziert wird in Römer 6. Und das, manchmal habe ich das so gemerkt, aber dachte, das ist halt nur eine grammatische Besonderheit oder irgendeine Macke von Paulus oder so, dass er das ständig macht und Sünde im Einzel ist, das zu personifizieren. Ich konnte damit nichts anfangen. Da gab es noch so andere Verse, mit denen konnte ich nichts anfangen, aber da waren so ein paar Verse, mit denen konnte ich was anfangen und dachte, ich habe das verstanden. Ich merkte auf einmal, okay, Jesus, ich schmeiß meine ganze Theologie bezüglich Römer 6 weg. Das habe ich mit ganz vielen Sachen gemacht. Und später habe ich gemerkt, hey, das war einer der Punkte in meinem Leben, wo ich zum allerersten Mal ein bisschen in das geistlich Armsein hineingekommen bin. Später stellte sich heraus, war doch nicht alles falsch, was ich gelernt hatte. War einiges falsch, ja. War eine Menge falsch, ja. Nicht alles. Das, was vorher schon richtig war, habe ich, dadurch, dass ich gesagt habe, ich vergesse alles, habe ich nicht verloren. Gott hat es später bestätigt. Nee, das war richtig, das brauchst du nicht wegschmeißen. Ja. Vieles habe ich weggeschmissen dadurch. Aber das ist so, wie ich diesen Vers erlebt habe. Glückselig sind die geistlich Armen. Und das war der Zeitpunkt vor ungefähr 5 Jahren. Ich würde sagen, ich habe so viel gelernt, das ist mehr als das Doppelte, was ich in den 5 Jahren vorher gelernt hatte. Wesentlich mehr. Wahrscheinlich eher 4, 5, 10-fache oder so. Ja. Und ich weiß, ich wusste, ohne dass ich das jetzt hier so, das ist mir erst vor ein paar Wochen so aufgegangen, dass geistlich Armsein der Schlüssel zum Reich der Himmel ist, zu diesen anderen Segnungen. Ich wusste zumindest, wenn Leute zu mir kamen und fragten, ja, wie soll ich die Bibel lesen oder so, ne? Dann habe ich ihnen immer gesagt, so, okay, lies die Bibel so, vergiss alles, was du an Theologie oder so bisher gelernt hast, auch die guten Sachen, vergiss das alles. Lies es einfach und sag zu allem Ja und Amen, ob du es verstehst oder nicht. Am besten, du liest es laut und du liest es nicht nur, sondern du proklamierst das, sprichst es zu dir, zur unsichtbaren Welt, zu Gott. Und so, nicht so ein analytisches Lesen mit dem Verstand und was das und dies und so. Und so fing ich an, diesen Rat habe ich den Leuten gegeben. So, das ist ein guter Rat, der funktioniert bis heute. So lernt man schneller, so kriegt man schneller Offenbarung aus der Bibel, als wenn man damit Konkordanz und Auslegung sitzt. Viel schneller. Viel, viel schneller. Wirklich. Jeder, der es ausprobiert hat, hat mir recht gegeben bis jetzt. Ja. Das ist nur ein Aspekt von geistlich arm sein. Dass man anfängt, die Bibel zu lesen und ganz bewusst vorher sagt, okay Gott, so, wir vergessen jetzt mal alles, was ich gelernt habe. Ich möchte, es kann sein, ich bin bereit, alles in Frage zu stellen, von neu. Du darfst das Blatt neu beschreiben, du darfst korrigieren. Man muss nicht Angst haben, dass man Sachen, die bereits wichtig sind oder so, verliert. Muss man nicht. Was von Gott ist, das wird bleiben. Ja? Das wird jede Prüfung bestehen, wirklich. Was von Gott ist, wird jede Prüfung bestehen. Damals, an diesem Moment, wo ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben in geistliche Armut hineingekommen bin, wo ich so wirklich, ja, mein Verstand oder meine Seele und all das, was ich gelernt habe, genommen habe wie eine Mülltonne und einmal so ausgekippt und angezündet. Alles, was übrig geblieben ist, war von Gott. So, ne? Feuer hat ein bisschen gebrannt. Die Bibel sagt uns, dass alles, was durchs Gold, Edelstein, die benutze öfter dieses Beispiel, dass alles, was von Gott ist, bleibt bestehen, jedes Werk. Deswegen brauchen wir keine Angst haben. Aber das hat so viele Segnungen geöffnet in meinem Leben. Und danach fing diese Zeit an, wo wir anderthalb, zwei Jahre so immer Leute zu uns kamen und Hilfe wollten. Und ich hatte wirklich, ich habe kein Buch über Dämonen gelesen. In der Zeit, kein einziges. Aber ich saß da und Leute kamen und der Heilige Geist, oder mir kommt ein Gedanke, irgendwann habe ich gemerkt, oh, das ist wahrscheinlich der Heilige Geist, weil es ist immer richtig und es funktioniert. So und so ein Geist. Gibt es ja gar nicht in der Bibel, oder? Doch, wusste ich nur nicht. Heilige Geist kannte sie besser als ich. So, ne? Und der hat manchmal Dinge gesagt. Die erzählt irgendwas, Heilige Geist sagt, Ablehnung. Oder Person erzählt was anderes, der Heilige Geist sagt, Problem ist Papa. Oder das und das. So, ne? Und dann merkt mir, und wir hatten keine Theologie bezüglich Dämonen auszutreiben, wie das geht oder wie das funktioniert. Null. Keine Ahnung. Ne? Und die sind alle gegangen. Bis heute ist das also wirklich so. Wenn ich Seelsorge machen muss oder wenn Leute mich zu mir kommen und mit mir Rat, Gebet wollen, ich versuche immer wieder ganz bewusst in geistliche Armut hineinzukommen. Okay, also ich vergesse alles, was ich gelernt habe. So, dein Wort. So, und wenn nichts kommt, gut, kann ich ihm bestenfalls ein paar kluge Ratschläge geben, aber weiß nicht. So, ne? Oder ich sage einfach, ich habe keine Ahnung. Das ist auch nicht schlimm, wenn man keine Ahnung hat. Manche Leute sind auch nicht bereit. Und manche Leute schickt der Teufel auch, dass sie zum... Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur das Ding da wieder drunter schieben. Es passt schon, passt schon. Manche Leute sind auch nicht bereit für Gebet. Manche Leute schickt der Teufel auch zum Gebet, damit die die Zeit blockieren, damit die, die Gott zum Gebet schickt, nicht kommen. Das ist wirklich so. Und die der Teufel zum Gebet schickt, da wird der Heilige Geist nicht sagen, so, ja, das und das ist sein Problem. Nee, weil der ist gar nicht bereit dafür. Dann den segelt man schnell und schickt ihn wieder weg, damit die anderen kommen können. Das war damals so, da habe ich wirklich gelernt, okay, geistliche Armut, das öffnet eine Tür. Ich wusste damals, das ist ein Schlüssel zu ganz vielen Offenbarungen, um die Bibel neu kennenzulernen. Und gleichzeitig, da waren noch andere Leute, die heute nicht mehr mit uns sind, die auch da waren und diese Woche da mit Greg damals erlebt hatten. Und die waren damals auch ein Jahr, ein halbes Jahr oder so bei uns und immer mit uns. Und die haben auch immer erzählt, oh, wie sie verändert wurden dadurch und wie Gott sie verändert hat. Aber da war immer so eine Sache, die hat mich so innerlich beunruhigt. Ich wusste damals nicht, was es ist. Ich habe auch nichts gesagt. Okay, ich habe ja keine Ahnung, deswegen habe ich auch nichts gesagt. Die haben trotzdem, dass sie sagen, dass jetzt alles anders ist, haben sie über die Dinge, die sie vorher getan haben oder über ihre Art und Weise, wie sie vorher mit Gott gelebt haben, haben sie erzählt, als ob das alles toll wäre und super wäre. Ich dachte mir, das ist komisch, dachte ich mir. Wenn jetzt alles anders ist und jetzt alles super ist, dann kann ja nicht vorher auch alles super gewesen sein. Das macht hier keinen Sinn. Wenn die so verändert wurden wie ich, zum Beispiel, dachte ich mir so, bei mir war vorher nicht alles super und da war eine ganze Menge Schrott drin. Da waren so ein paar Dinge, die waren gut, okay, aber das meiste war Schrott und ich bin froh, dass das jetzt weg ist. Aber andere Leute, die haben dann so in ihren Erinnerungen geschwelgt und erzählt, wie Gott sie gebraucht und was alles so toll und ich so, da war nicht wirklich so eine Veränderung sichtbar. Da war vorher nichts, in ihrem vorigen Leben war irgendwie nichts falsch, war alles super. Und ich dachte, das ist komisch. Das ist komisch. Und naja, die Frucht stellte sich dann nach kurzer Zeit ein. Die Leute sind irgendwo in Sünde und leben nicht mehr mit Jesus und besuchen keine Gemeinde mehr. Und man stellt fest, nee, da war gar keine Veränderung. Da war nie eine Veränderung passiert. Einige waren einfach nur da und wollten und dachten, hey, das ist so ein Haufen junger Leute und die wachsen, ich gehe mal dahin. Die brauchen bestimmt jemanden, der ihnen Ratschläge geben kann. Nö, brauchten wir nicht. Wir hatten Greg, war ganz gut. Und wir hatten den Heiligen Geist, der hat bessere Ratschläge gegeben. So, da kamen einige Leute damals zu uns, die meinten, sie könnten uns so übernehmen oder wir würden sofort merken, dass sie die geistlichen Leiter sind. Und wir wollten auch geistliche Leiter haben, wir waren nicht scharf darauf, das selber zu machen. So, aber das, wir wussten nach, nee, das sind sie nicht, die sind das nicht. Ne? Man merkt ja, wenn jemand zu einem kommt, nur um einen zu belehren. Nur um einem zeigen, was man alles falsch macht. So, ne? Und nee, das ist ja keine Frucht da drin. Das geht gar nicht. So, das sind doch, so geistliche Leiter sind nicht so. Ja. Aber es gab einige Leute, ich kann mich gut an die erinnern, ich habe die vor Augen und ich habe auch ihre Gespräche noch im Ohr, wie sie das erzählt haben, und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und die haben nie diesen Schritt gemacht, dass sie wirklich gewagt haben, zu sagen, okay, alles, was ich bisher gelernt habe, darf auf dem Prüfstand. Oder war vielleicht falsch. Ja? Wenn alles bisher, was ich bisher hatte, richtig war, ja, warum brauche ich dann Veränderung? Ist doch alles super. Wenn Gott mich verändert, und Veränderung heißt ja von etwas Schlechterem zu etwas Besserem, positive Veränderung, dann muss ja auch irgendwas nicht richtig gewesen sein. Aber wenn vorher alles richtig war und ich werde jetzt total verändert von Jesus, es ist alles gleich und das ist kein Unterschied zu vorher und nachher, das ist keine Veränderung. So, und viele dieser Leute sind nie in geistliche Armut reingekommen. Und ich werde gerade erinnert an eine Begebenheit, als ich damals noch vor diesem Moment, wo ich wirklich so alles weg, meine ganze Theologie weggeschmissen habe, noch vor dem Moment, wo Arthur Katz das allererste Mal bei uns war, ich weiß noch, ich war so der typische halbcharismatische Christ. So, ich fing gerade an zu entdecken, es gibt den Heiligen Geist tatsächlich. Ich fing an zu entdecken, Gott hat mir Gaben gegeben, die funktionieren tatsächlich. Okay. Irgendwann fing ich auch an, in Sprachen zu reden. Dann dachte ich, jetzt muss ich wohl ein Charismatiker sein. So, ne? Das war auch nicht ganz so klassisch. Mir hat nie jemand die Hände aufgelegt und so. Das war nicht so dieses klassische Erlebnis, wie alle das haben. So, bei mir ging das immer irgendwie anders. So, ne? Und das war auch nicht so das Wow-Erlebnis. Ich dachte so, okay Gott, jetzt habe ich das. Ist das alles? Dann bin ich ziemlich enttäuscht von dir. So, das kann nicht sein, dass das alles ist. So. Weil man liest ja immer diese Biografien und so. Für manche Leute war das wirklich ein einschneidendes Erlebnis, ja. Aber allein das Sprachenreden war nie das Entscheidende. Christus ist das Entscheidende. Die Begegnung mit Christus ist das Entscheidende. So, ja. Und Gott hat mir einfach die Gabe gegeben. Schön, hatte ich sie. War interessant. hat jetzt aber nicht mein Leben so von vorne verändert, wie es bei anderen Leuten der Fall war, was ich auch nicht anzweifle, was auch sein kann, das ist bei jedem anders. Ja, man darf da bloß keine Theologien machen. Diese sehr viele von diesen pfingstlich-charismatischen Theologien, diese Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann das, so, die funktionieren gar nicht so. Und das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es bei vielen Leuten anders. Ja? Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Es gibt immer wieder Stellen. Ja? Normalerweise wird man erst mit Wasser getauft und dann mit Heiligen Geist getauft. Aber Gott macht das an einer Stelle so, dass sie erst im Heiligen Geist getauft werden. Und dann hat Petrus sich beeilt, sie bloß nass zu kriegen. Ja, ne? Damit das auch alles eine Richtigkeit hat. Ja? So, oder dann liest man so diese, das Buch Hiob ist super in dieser Hinsicht. Da liest man so ein paar Verse, wie Hiob mit Gott redet. Und der fromme Pfingst, nee, also Hiob, das gehört sich aber nicht so. So redet man nicht mit Gott, Hiob. Also bitte. Wahrscheinlich bist du noch gar nicht wirklich wiedergeboren. So. Ja, so das, und das sind so eine Menge Verse in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Oh, mir dieser super Vers mit der Taufe für den Toten zum Beispiel, für die Toten zum Beispiel, ne? Den keiner versteht, ich auch nicht. So, aber ich würde nicht leugnen, dass der in der Bibel steht, so, und den irgendwelche Sekten für sich beanspruchen, dass die ihre alleinige Offenbarung ist, und alle evangelikalen Christen meiden diesen Vers bloß, weil das ist ja der Vers, den die Sekte für sich da so irgendwie in Anspruch genommen hat, und wir lesen den lieber nicht vor, weil sonst, ne? Das sind ja so Sachen, die sprengen unsere theologischen Schubladen, unser Verständnis, die wir von Gott haben. Und da finden wir eine Menge Verse, ne? Die unser Verständnis, so, ne, Vater und Mutter hassen zum Beispiel, sagt Jesus oder so. So, die uns nicht passen. Und das ist, ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, das ist super, dass diese Verse da in der Bibel sind. Die so, die man, wo man die Schublade nicht einfach aufmachen kann, Vers rein, und dann will man zumachen und klemmt. Geht nicht. Der Vers passt da nicht rein. So, wir kriegen den nicht in unserem theologischen Gebäude so einsortiert. Oder da passiert irgendeine Erfahrung. Oder wir lesen von irgendeinem Erlebnis, das irgendwelche Leute in der Bibel haben. Ja, zum Beispiel Saul. Saul fängt an zu prophezeien. Gott, Saul ist ein Prototyp für den Antichristen in der Bibel. Jeder halbwegs geisterfüllte Ausleger merkt das früher oder später. Ne? Was in aller Welt fängt der an zu prophezeien? Der ist doch nicht voll Heiligen Geistes. Nö, ist er auch nicht. Ne? Passt nicht so ganz rein. Da gibt es noch mehr Verse. Ne? Bileam, auch so eine Figur, die Stimme Gottes hört. Hallo? Von Bileam wird im Ende der Bibel hier gesagt, das ist einer der antichristlichsten Typen, die da rumgelaufen sind. Wieso hört der die Stimme Gottes? So, und da gibt es Christen, die strengen sich an, die Stimme Gottes zu hören, wollen das und hören sie nicht. So, das sind alles so Dinge, wenn man geistlich reich ist, wird man die ignorieren. Oder man wird ganz komplizierte theologische Judo-Tricks machen, um diese Sachen so klein zu falten, dass sie irgendwie doch in die Schublade passen. Schublade geht nicht zu, passt schon. So, ne? Und dann gibt es dieses Phänomen, das habe ich auch, als ich Greg übersetzte, wir waren einmal an einem Ort und dann hat er über Buße und Reinigung gesprochen. Und nachdem er fertig war, steht ein Mensch auf, aber es steht, wir sind schon rein. Es steht, in Christus haben wir alles. So, ne? Und dieser Geist ist mir schon mittlerweile sehr oft begegnet. Und der hat mit geistlich reich sein was zu tun. Ja, das ist der gleiche Geist, der in der Gemeinde Laodicea war. Was ist jetzt die Wahrheit? Es gibt ja Verse, die sagen, wir sollen uns reinigen, wir sollen unsere Sünden bekennen. Es gibt Verse, die sagen, wir sind schon rein um des Wortes willen, das Jesus uns gesprochen hat. Oder wir sind rein durch das Wasserbad des Wortes und so weiter. Es gibt Verse, die sagen, wir haben alles in Christus. Es gibt Verse, die sagen, ja, zum Beispiel Epheser 1, Vers 3. In Christus sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, der gleiche Paulus, der diesen vorigen Vers geschrieben hat, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wieso sollte er uns dann nicht mit ihm auch alles andere schenken? Der eine Vers sagt, wir haben schon alles, der andere Vers sagt, wir kriegen noch alles, also wir haben es noch nicht. Ja? So, kriegt man auf den ersten Blick nicht zusammen. Kriegt man nur zusammen, wenn man Offenbarung vom Heiligen Geist kriegt, ganz ehrlich. Wenn man nicht Offenbarung vom Heiligen Geist kriegt, wie das, warum das beides stimmt, dann wird man, es sind ja zwei Wahrheiten. Beides ist das Wort Gottes, beides ist absolut wahr. Der eine Vers ist nicht wahrer als der andere. Aber wenn man geistlich reich ist oder wenn man eine feste Theologie hat, wo der eine Vers nicht reinpasst, der andere aber schon, dann wird dieser Vers, der nicht reinpasst, dann muss er irgendwie passend gemacht werden. Die Wahrheit muss so in die andere Wahrheit reingebogen werden. Oder die mit der anderen Wahrheit muss das gemacht werden. Ja? So, und ganz oft sagt der Prediger Vers A, irgendein Mensch steht auf, ja, aber Vers B sagt das. Ja und? Dadurch wird Vers A nicht unwahr. Wenn beides das Wort Gottes ist. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ja? Aber es gibt einen, ich glaube, es ist ein Geist, der die Leute dazu bringt, Bibelverse durch andere Bibelverse ungültig zu erklären. Niemals. Niemals. Ja? Diese Art von Argumentation gibt es nicht mehr. So. Wenn Gott Betonung legt auf Reinigung und Buße, und es ist der Geist Gottes und der wirkt und die Gegenwart Gottes ist da, dann müssen alle Leute, die jetzt mit diesen anderen Versen kommen, einfach mal schweigen. Weil das ist gerade nicht das, worauf Gott den Finger legt. Und es ist auch egal, wie man das jetzt zusammenbringt. Das ist dann in dem Moment egal. Wenn der Heilige Geist die Betonung darauf legt, dass wir in Christus alles haben und dass wir danken sollen und nicht bitten sollen, oder so, dann ist es egal, wenn dann andere ankommen und mit diesen anderen Versen. Das ist dann egal. Und der eine Vers macht den anderen Vers nicht in der Bibel ungültig. Sowas gibt's nicht. Es gibt aber, der Teufel hätte es aber gerne, dass wir sozusagen das Wort Gottes gegeneinander kämpfen lassen und das dann neutralisiert sich das irgendwann. So, das ist völliger Blödsinn. Das sind, meine ich, mit theologischen Judo-Tricks. So, und ganz ehrlich, es ist ein Geist. In unserer eigenen Gemeinde habe ich so oft erlebt, früher noch vor allem, als wir in kleineren Hauskreisen uns, als wir uns in Häusern getroffen haben. Ich bringe eine Botschaft und auf einmal steht jemand auf, ja, aber das und das und das steht. Und was damit bewirkt werden will, ist, die ganze Botschaft wird angegriffen. Das ist nicht wahr, was du sagst. So. Die Wahrheit ist, beides ist wahr. Aber Gott legt jetzt auf eine Sache den Finger. Und das sollen wir machen. Und es ist nicht unsere Sache, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja? Ich habe ein großes Regal, wo alle Verse draufstehen und alle Wahrheiten draufstehen, die ich nicht verstehe. Ja, und jedes Mal, wenn ich einen Vers in der Bibel lese, den ich nicht verstehe, dann versuche ich nicht, den rauszufinden, dann kommt er auf dieses Regal. Und ich sage, Gott, ich habe keine Ahnung, was das soll in deinem Wort. Ja? Und zum Beispiel diese ganzen Endzeitprophetien und so, wenn man die mal alle zusammenbringen will. Deswegen gibt es so viele komische, krude Theorien über Endzeit und Entrückung und so, weil die Leute meinen, sie könnten das alles. Dafür braucht man ein großes Regal. Ganz ehrlich. Ja? Und Daniel sitzt da und studiert und studiert und studiert und sagt, ich konnte das nicht herausfinden, was das bedeutet. Und ich forschte nach in den Büchern. Und dann erscheint ihm der Engel und sagt, Daniel, krieg mal ein Leben hier. Werd mal normal. Hör auf jetzt. Das ist versiegelt für die Zeit bis zum Ende. Setz dich hin, genieß deinen Abend und entspann dich. Du wirst, wenn du auferstehst, wirst du dabei sein. So. Entspann dich. Ja, das steht wirklich da. So. Also, der Sinn. Stell die Verse aufs Regal. Guck mal, das ist hier, steht das. Das hörte ich, verstand es aber nicht, Daniel 12. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, entspann dich, leb dein Leben. Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Auf Deutsch, du wirst es niemals rausfinden, bis nicht die Zeit des Endes kommt. Viele sollen gesichtet, gereinigt, geläutert werden. Die Gottlosen werden gottlos bleiben. Kein Gottloser wird es verstehen. Die Verständigen werden es verstehen. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also in dieser Zeit, Ende der Tage, von der die Rede ist, du wirst aufstehen. Du wirst wieder leben. Du wirst dabei sein. Du hast dein Job ist erledigt, du kannst dich jetzt entspannen, genieß dein Lebensabend, ne? Freu dich auf deinen Tod, du wirst bald wieder dabei sein. Ist nur für eine kurze Zeit. So, und wenn man tot ist, gibt es auch keine Zeit, von daher wird das so sein. Also, wird keine Zeit, wenn man tot ist, merkt man nicht, wie die Zeit vergeht. So. In dieser anderen Welt gibt es keine Zeit. Gott hat übrigens extra Engel, die die Zeit, lesen wir in der Bibel, hat extra Engel, die die Zeit bewahren oder aufpassen, weil es ja da keine Zeit gibt. Das gibt es immer nur die Gegenwart. Naja, so Daniel, der Engel sagt, Daniel, stell das bitte mal auf dein Regal hier und entspann dich. Und zerbricht dir jetzt nicht den Kopf. Ein paar Kapitel vorher sagt Daniel, er hat sich so den Kopf darüber zerbrochen, über diese Vision und diese Dinge, die er gesehen hat, dass er krank wurde. Das ist zum einen nicht schlecht, er zeigt einen gewissen Eifer und dass es ihm nicht egal ist, ja, das ist immer gut. Gleichgültigkeit ist total von unten und Faulheit ist auch total von unten. So, das war bei Daniel nicht der Fall. Ne? Aber selbst Daniel, wahrscheinlich war er der schlauste Mensch von allen, vor allem bezüglich dieser Endzeit-Dinge, der wusste mehr als alle anderen davon. Ja? Aber selbst zu dem sagt Gott, okay Daniel, jetzt entspann dich so. Ne? Den Rest der Zeit, was das betrifft, wirst du geistlich jetzt erstmal arm bleiben. So. Und dann später wirst du dabei sein, entspann dich. Und wirst nichts verpassen. So. Das ist eine sehr gute Methode, wirklich. Ne? Und die Leute, die nicht geistlich arm sind, die machen Stress. Die machen wirklich Stress. Ja? Oftmals haben diese Menschen diesen innerlichen Drang, doch jetzt aber was dagegen sagen zu müssen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Geist das ist. Ich kenne nicht die Namen. Ich habe ihn damals immer einen Geist der Theologie oder den Bibelschulengeist genannt. So, ich glaube nicht, dass er wirklich so heißt. Und ich habe aufgehört, ihn so zu nennen, weil ich kriege sehr viel Ärger, wenn ich ihn so nenne. Bibelschulgeist, aber ihr seid ja nur so wenige hier und ich weiß ja, ihr setzt eure Predigt nicht ins Internet, zumindest nicht so, dass jeder dran kommt. Deswegen kann ich das hier sagen. Ja. Wir haben den, was? Findest du den schon? Oh, okay. Also ich weiß, wir haben den mit Paul, haben wir immer diesen Bibelschulgeist, also den Geist der Theologie genannt. Ich habe keine Ahnung, es ist mir sowas von egal, wie er heißt. Es ist mir nur nicht egal, wenn der in den Versammlungen aufsteht. Und ich weiß, wie Greg damit umgegangen ist. Und das hat funktioniert. Und ja, der wird nicht reden. Und das Wort Gottes kann nicht durch das Wort Gottes ungültig gemacht werden. Niemals. Niemals. Ja. Und wenn beide Verse im Wort Gottes stehen und sie sagen scheinbar das totale Gegenteil, da sind beide wahr und ich demütige mich und ich sage Gott, ich habe keine Ahnung, ich bin geistlich arm, ich kann das nie im Leben meinem Verstand zusammenbringen. Warum denn auch? Das kommt aus einer anderen Welt. Das kommt nicht aus diese ganzen Sachen, die hier drin stehen, die kommen aus einer ganz anderen Dimension, wo die Dinge anders laufen als hier. Jesus sagt, wo sie genau umgekehrt laufen. Wer sein Leben verlieren will, muss es. Wer sein Leben verliert, wird es finden. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie wir hier leben. So, und wir müssen uns demütigen. Und Leute, die das nicht tun, die sind hart, die werden getrieben. Es steht ja geschrieben, der Geist Gottes treibt, oder? In Römer 8. Nein, es steht, der Geist Gottes leitet. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass der Geist Gottes treibt. Ja? Der Geist Gottes, wenn er möchte, dass du was machst oder was sprichst für ihn, für Jesus, dann sagt er dir das und er lässt dir immer noch die Entscheidung, ob du gehorchst oder nicht. So, diese ganzen anderen Geister, die lassen dir nicht die Entscheidung, ob du gehorchst oder nicht. Die wollen, dass du das tust, was sie wollen. Ja. So, wenn es wirklich der Geist Gottes ist, dann sind wir klar in der Birne und wir haben Zeit, darüber nachzudenken und wir haben Zeit, dass so, es ist nicht so, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht die Welt unter. Nee. Ja. So ist der Geist Gottes nicht. Dieses Reich im Geist sein, ja. Besserwisserei, theologische Formeln, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dann hast du das. Wenn du A machst, dann wird B kommen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir so leben? Und der Teufel merkt, hey, der handelt immer nach seinen theologischen Formeln da, die er irgendwo in irgendeinem Buch gelesen hat, die für irgendeine Person auch funktionieren, aber nicht für alle. Wenn der Teufel merkt, Schritt 1, Schritt 2, dann kommt, oder A, wenn A, dann B. Dann wird der Teufel mir ein B vorspielen. Wenn der Teufel merkt, der erwartet genau das Ergebnis, dann schickt er da ein paar Geister, die mir genau das Ergebnis fälschen. Und die dann schon darauf warten und sich freuen. Das ist genau, was er erwartet. Wir geben ihm das. So, ja. Und dann denke ich, so werde ich dann veräppelt. Wirklich. Das ist nicht gut. Ein super Beispiel für geistlichen Reichtum, das ganze Volk Israel. Die wussten genau, wie der Messias zu kommen hat. Die hatten feste Vorstellung, wie das zu sein hat. Und wie der Messias und was der Messias machen wird. Ja. Und ein paar von denen, so ein paar Jünger, waren bereit, diese Vorstellung aufzugeben. Aber die meisten waren nicht bereit, diese Vorstellungen aufzugeben. Da heißt es in Lukas 19, 44, da sagt Jesus etwas sehr Heftiges. Ich lese mal Vers 41. Als er Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, also heute, so war wahrscheinlich irgendwie die letzte Chance für sie, das zu erkennen. Jesus wusste, Jesus hat ja ständig gesehen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und irgendwie wusste er, hat der Vater ihm gezeigt, das war die letzte Chance, dass sie das erkennen. Wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jetzt ist vorbei. Du wirst es nie wieder erkennen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde eine Mauer um dich aufschütten, die dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Die Leute haben die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt. Die haben die Zeit, den Zeitpunkt ihrer Erweckung verpasst. Warum? Weil sie so reich waren, dass sie nicht erkannt haben, dass der König in ihrer Mitte ist. Ja? Und in allen Geschichten von Erweckungen gibt es immer wieder so komische, darüber wird nicht so häufig beschrieben, meistens wird nur beschrieben, was Gott alles macht. Aber dann gibt es irgendwo eine Kirche, eine Straße weiter, die lebt mitten im Erweckungsgebiet und um sie herum passieren Zeichnungen und die kriegen nichts davon mit. Und man fragt, die Erweckung, Gott wirkt, nö, weiß ich nicht von. Total verpasst. Das gibt es. Es ist unglaublich, aber das gibt es immer wieder. Ja, da gibt es. Oder die werden dann sogar noch, nein, das ist gar keine echte Erweckung, das ist alles falsch, das ist alles nur nachgemacht und so. Ne? Die haben die Zeit ihrer Heimsuchung verpasst. Warum? Die waren geistlich reich. Das ist nicht nach ihren Vorstellungen abgelaufen. Ja. All unsere Vorstellungen, die wir im Laufe der Jahre haben. Und all unsere guten Erfahrungen, die wir mit Jesus machen, die werden immer dazu führen, dass wir geistliche Reichtümer anhäufen. Und wir müssen darum kämpfen, dass wir immer wieder neu uns für geistliche Armut entscheiden. Das ist keine Sache, die man einfach so im Gebet kriegt. Es ist ein immer wieder neues Sterben, dass man alle seine Erfahrungen bereit ist, nochmal auf den Altar zu legen. Immer wieder, immer wieder. Die Kirchengeschichte zeigt es. Die Leute, die Erweckung verpasst haben, waren immer die vorher erweckt wurden. Das ist doof, ne? Die Leute, Gott hat in der Heiligungsbewegung sehr viel gewirkt. Die haben die Wahrheit über die Heilung, göttliche Heilung entdeckt. Und das waren die, die der Pfingstbewegung total widerstanden haben, als die nächste Sache kam. Ja. Da war totaler Krieg also die haben die total verfolgt. Und die Pfingstler haben die Charismatiker verfolgt. Und so geht das durch die ganze Geschichte. So, die Generation, die vorher erweckt wurde, widersteht dem Nächsten, was Gott macht. Warum? Weil sie ja schon wissen. Weil sie ja schon fest davon ausgingen, dass sie wussten und dass sie die sind, die Gott heimsucht und dass sie die sind, denen Gott ja alles offenbart hat. Und wenn ich nicht bereit bin, mich dann runterzukommen, na okay, Gott, das ist etwas Neues, ich habe keine Ahnung. So, ja. Ja, dann werde ich es auch verpassen. Denn durch geistliche Reichtum werden wir die Zeit unserer Heimsuchung nicht erkennen. Und es kann sogar sein, dass einige Christen den Zeitpunkt der allerletzten Heimsuchung verpassen werden. Weil Jesus wird irgendwann wiederkommen und wir lesen dann so Gleichnisse, ne, von den Jungfrauen zum Beispiel, die den Herrn verpassen. und die irgendwas da nicht mitkriegen. Vielleicht, weil sie immer noch auf die Entrückung warten. Keine Ahnung. Aber es ist total gefährlich, wenn wir geistlich reich sind, wenn wir mit unseren fest vorgefertigten Ideen und Vorstellungen durch die Gegend laufen. Ja, das ist total gefährlich. Und wir werden wahrscheinlich mit unseren Theologien Leute töten. Das ist auch noch so eine Sache. Die sage ich auch noch und dann machen wir Schluss. Ich weiß zum Beispiel, als ich anfing mit Gott zu leben, ich habe mich immer danach gesehnt, dass ich irgendwie ältere Leute habe, zu denen ich gehen kann und die mir helfen können. Und die das verstehen oder die genau mir Ratschläge geben können oder Worte der Erkenntnis geben können oder prophetisch reden können und mir sagen können, okay, das ist, wo du jetzt dran bist mit Gott. Aber 99% aller dieser Leute, ich hatte einen, wo das ging, ganz am Anfang, als ich wiedergeboren war. Dann hatte ich lange keinen, Arthur Katz war der Nächste und Greg Violi war der Dritte. Also ich hatte drei Leute, solche Leute. So. Also nicht so viele. Ja? Geistliche Väter. Paulus sagt, ihr habt viele Lehrer, aber wenige Väter. Und Paulus war ein Vater, weil er die geboren hat. Ich leide abermals Geburtswillen in euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. So, Paulus hat die, ne? Der war für die da. So, aber die meisten Leute, zu denen man ging, oder Pastoren oder so, es gab damals, als Gott anfing, bei uns in der SMD zu wirken, gab es sehr viele Pastoren, die haben sich für uns interessiert, weil da passiert ja was, und die könnten ja Schäfchen in den Stall bringen, sozusagen. Ne? Wir haben die auch zu denen geschickt, aber die waren da nie glücklich. Die haben mit uns gesprochen, oder die wollten mit uns reden, und alles, was die wollten, oder alles, was da kam, war Theologie, Formeln, ihr müsst das so und so und so machen. Ja, da kommen Leute, die haben keine Ahnung, was Gott da tut. Keine Ahnung, interessieren sich nicht die Bohne, aber die wissen genau, wie wir was zu machen haben. Klar, ein Tag. So ist Jesus auch, ne? Niemals. Ja? Man geht nicht einfach irgendwo hin und sagt, ja, so ich bin der Apostel für diese Gegend, ihr müsst das so und so und so machen. So. Ich habe zwar keine Ahnung, was Gott hier gerade tut und so, aber das ist mir auch egal. So, ne. Die meisten Leute, und die meisten waren sogar noch schlimmer, die meisten älteren Leute, und naja, es kommt ein bisschen blöd, wenn ich das so als Junger jetzt sage über euch Ältere. Ja, ich weiß ja auch, ich kenne euch ja auch alle nicht und ihr wart es ja alle nicht. So, ihr könnt euch ja alle davon rausnehmen. Ihr könnt euch aber alle prüfen, ob das bei euch vielleicht so ist. Die meisten älteren Leute, zu denen ich ging, und ich war jemand, der sich immer danach gesehnt hat, jemanden zu haben. Und die Leute, die wir hatten, wir haben die sehr geschätzt, aber es waren wenige. Die meisten Leute, die waren voll mit Theologie und die waren mehr daran interessiert, uns in ihre Spur zu bringen, als dass sie einfach für uns da waren und uns geliebt haben und uns in unser Leben gesprochen haben. Und der Heilige Geist hat immer wieder gezeigt, so, wir waren wirklich bereit, uns den Leuten zu unterordnen. Der Heilige Geist sagt, nö, nicht. Und die haben Dinge gelernt, oder die Erfahrungen, die wir hatten, damit konnten die nichts anfangen. Dann haben wir gemerkt, die haben überhaupt keine Ahnung. So. Und ganz viele älteren Leute, ganz oft, jemand bekehrt sich, hat natürlich null Ahnung von den Wegen Gottes, wie denn auch, wenn er wieder neu wiedergeboren ist, ist 3-4 Tage im Glauben oder so, macht seine ersten Erfahrungen mit Gott, natürlich ist da noch nicht alles richtig. Ne? Hat noch nicht viel Befreiung erlebt, der Typ ist noch voll von seinen eigenen Gedanken so, hat noch einen Haufen Dämonen und Flüche von seiner Geburt an, ist doch klar, weiß man ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja? Dass ganz häufig, wenn diese Person in eine Gemeinde geht oder zu irgendjemandem geht, Eltern geht, wo er Hilfe will, ganz oft, ja, bist du denn auch richtig getauft? Hast du auch das und das und das schon gemacht? Hast du die richtige Kleidung an? Hast du dies? Hast du das? Hast du das? So, und damit tötet man die Leute. Damit tötet man das geistliche Leben dieser Leute. Ja. Erstmal müssen sie alles richtig machen, damit sie auch bei uns reinpassen. Und die Theologie muss ja genau richtig sein. Ja. So ein Quatsch. Das Leben mit Jesus muss da sein. Und die Güte Gottes wird sie zur Buße führen. Und Gott wird ihnen zeigen, was sie alles zu tun haben oder nicht. wenn sie denn bereit sind, wirklich mit Gott leben wollen, das wird sich ja mit der Zeit noch rausstellen, das wird ja die Frucht zeigen. Ja. Ich weiß noch, genau damals, da war ein Typ, der kam zu uns damals, vor 3 Jahren kam er in die Gemeinde, der war von irgendwo, ein ganz schräger Vogel. Der saß da und man war sofort klar, der war kein Christ und wir machen Lobpreis und machen Lobpreis und machen Lobpreis und machen Lobpreis. Normalerweise laufen die dann immer raus, weil die Gegenwart Gottes oft nicht aushalten können, vor allem wenn die voll mit Dämonen sind. Und er bleibt da sitzen und man sieht, der fühlt sich total unwohl. Warum bleibt er sitzen? Warum haut er nicht ab? Ja. Nächsten Sonntag kommt er wieder, sagt, ich bin Christ geworden. Aha, wie denn? Ja, letztes Mal bin ich hier reingekommen, das war so schrecklich, mir wurde total übel. Das ist sehr oft, wenn jemand voll von Dämonen ist und er kommt in Lobpreis und so, dann wird einem übel und der Teufel versucht alles, den herauszukriegen. Weil Dämonen wissen ganz genau, wenn der drinnen bleibt, müssen sie gehen. Und die Herrlichkeit Gegenwart Gottes kommt. Er sagt, aber mir war so übel, ich dachte, wenn ich jetzt aufstehe, muss ich mich hier vor allen Leuten übergeben. Also bin ich sitzen geblieben bis Ende. Er ist nach Hause gegangen, ist eingeschlafen. Im Traum ist ihm Jesus erschienen, hat ihn im Traum gefragt, ob er ihm nachfolgen möchte. Er hat im Traum Ja gesagt, ist aufgewacht mit dem Gedanken, ich bin jetzt ein Christ. So bekehrt man sich doch nicht, hallo? Ja, man muss ja ein ordentliches Übergabegebet sprechen. Man muss ja den Römerweg da schön bis zu Ende gehen. Ne? So. Ja, und dann erzählt er so, ja, und ich bin jetzt ein Christ und Jesus hat mir gesagt, ich soll jetzt hier hingehen. Mhm. Ja, das ist schön, sehr oft macht Jesus ja sowas. Ne? Aber ganz oft, wenn Leute so Jesus begegnen, und Jesus sagt ja zu Cornelius in Johannes 3, du siehst den Wind nicht wirklich. Du merkst die Auswirkung, du merkst die Frucht, aber du siehst den Wind des Geistes nicht, wie er wirklich wirkt. Und du kannst den Heiligen Geist nicht irgendwie so in eine theologische Formel pressen. Es wird immer wieder garantiert, wird irgendwo eine Erfahrung, ein Erlebnis passieren, das nicht in unsere Theologie reinpasst. Immer. Das war so eine Bekehrung, die passt nicht in das gängige Schema rein. Na gut, ist doch nicht schlimm. Die Zeit wird zeigen, was für eine Frucht daraus kommt. Ja? An der Frucht werde ich sie erkennen. Nicht am, ob sie das richtige Übergabegebet gesprochen haben. Oder ob sie die richtige Kleidung anhaben. Dann werde ich sie nicht erkennen. Okay. Dachte ich, ja gut, mal abwarten. Wenn dieser Typ in irgendeine andere, irgendwo hingekommen, zu den Leuten gegangen wäre, zu denen ich früher gegangen wäre, die hätten ihn gekillt. Geistlich. Nee, du bist doch gar kein Christ. Du musst erstmal das und das machen. Und dann musst du das machen. Und kannst du diesen und diesen, diesen Punkten mit deinem Verstand zustimmen? Als ob der Typ eine Ahnung hat davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Noch nicht. Wie soll er denn? Ja. Aber die Wiedergeburt ist etwas Geistliches, nicht etwas Irdisches. Es ist eine Geburt von oben. Da begegnet der Geist Gottes unserem Geist und macht ihn lebendig. Sekel 36 kann man das nachlesen, was da alles passiert. Und das hat erstmal nichts damit zu tun, was ich im Verstand denke. Der Verstand kann zu spät sein. Er kann ein paar Tage hinterherhinken. Dann liest er ordentlich die Bibel und dann hat auch ordentlich die Bibel gelesen. Dann hat er gemerkt, was ihm eigentlich alles passiert ist. Hat ein bisschen gedauert, aber die Frucht hat gezeigt, jetzt 3 Jahre später oder so, ja, war eine echte Bekehrung. Ja, der nächste Traum war, Jesus ist ihm im Traum erschienen, hat ihm gesagt, der und der soll dich taufen. Das war der nächste Traum, den er hatte. Okay. Ja. Und dann, diese Person war da und die hatte einen schrägen Hintergrund, sehr viel Philosophie und so, also ein Esoterik-Kram und so. Und ich wusste damals schon, okay, Jesus. Normalerweise, jeder, der zu uns kommt und wirklich zu uns gehört und länger hier ist, erlebt Befreiung früher oder später. Der Typ muss garantiert seine Dämonen loswerden, die er da alle hat. So, ne? Aber, hey Geist, du wirst da nicht hingehen und mit ihm darüber reden. Naja, okay, dann. Ich hatte auch so keinen Bock, ich hatte nie Bock. Okay, habe ich auch nicht gemacht, dachte ich. Wahrscheinlich wird der Heilige Geist jemand anderen schicken. Und jeden Sonntag sitze ich da, der braucht Befreiung. Der braucht Befreiung. Ich wusste ja, das war ja, was ich gelernt hatte. So, alle, die früher später zu Jesus kommen, die muss Gott einmal ordentlich ausmisten. Aber ich hatte nie die Freiheit, ihn darauf anzuhören. Und es kam auch nie, es passiert auch nie. Bei anderen Leuten passiert es, aber bei ihm nicht. Und dann war die Konferenz in Olpe. Und das war witzig, weil auf einmal, bei Lobpreis, der Typ lobt Gott, auf einmal knallt er zu Boden und fängt an zu schreien. Und das war so laut, die haben ihn rausgetragen. Und er war da im anderen Raum und ich war da auch in diesem anderen Raum. Und der Typ hatte ja keine Ahnung. Der war noch nicht, das war vielleicht jetzt so ein halbes Jahr war der bei uns. Er hatte keine Ahnung von Flüchen. Er hatte keine Ahnung von Generationsflüchen und von unvererbbarer Schuld, Ungerechtigkeiten, von all diesen Dingen, die man erst später lernt. Keine Ahnung. Aber er liegt da. Jesus arbeitet an ihm. Ja. Auf einmal spricht er ein Gebet, in dem er sich von all den Flüchen abschneidet, von denen er noch nie gehört hat oder wusste, dass sie sind. Und dann tut er Buße für seine Großmutter und für seinen Großvater, was die im Krieg da gemacht haben. Nachdem er das Gebet, er lag da so, nachdem er das Gebet zu Ende gesprochen hat, fängt er an zu schreien, ein Dämon fängt an aus ihm auszufahren. Kaum ist das fertig, fängt er an Gott zu loben und zu danken. Und das nächste Gebet kommt, wegen einer anderen Sache, die er nie hätte wissen können. Und Gott macht das alles mit ihm, ohne dass ihn irgendjemand anleitet dazu. So, das habe ich auch, dachte ich so, oh, das ist interessant, das ist viel cooler, als wenn ich das mache und ständig auf dich hören muss, oh, was sagst du jetzt, Heiliger Geist, was ist als nächstes dran? Und was, das ist viel cooler. Das ging, glaube ich, fast eine Stunde so, war der da. Und dann, die anderen waren im Versammlungsraum und immer wieder so, und dann, so alle 10 Minuten oder so fährt ein Dämon aus. Und danach war er sauber. Das war sehr gründlich, was Gott, viel gründlicher, als was ich hätte je mit meiner Theologie hätte machen können. Ja. Das ist ein weiteres Beispiel, wo Gott mich daran erinnert, was es heißt, geistlich arm zu sein. Ich hatte da schon einiges erlebt, noch nicht viel, aber wenn ich da rangegangen wäre und gedacht, okay, ich weiß ja Bescheid über Befreiung und so, ich will jetzt mal mit ihm reden und so, ich hätte wahrscheinlich eine Menge kaputt gemacht oder ich hätte ihm wahrscheinlich irgendeine halbe Befreiung verschafft. So, aber Gott hat noch viel mehr gefunden und wusste noch viel mehr als ich. So. Ja. Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich arm zu sein ist einmal eine Sache, für die wir uns entscheiden müssen. Es ist eine Sache, wo wir bereit sein müssen, all unsere Vorstellungen, Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, auf den Altar zu legen und auf den Prüfstein zu legen und sagen, okay Gott, ich vergesse alles, was ich gelernt habe. Heiliger Geist, ich brauche dich, sprich du zu mir. Ich habe eine Menge gelernt, ja, aber ich habe nicht so den Durchblick. Du bist der, der den Durchblick hat. Sprich zu mir, was soll ich zu der Person sagen? Was ist das wirkliche Problem? Ja. Genau mit dieser Haltung lesen wir die Bibel. Okay Gott, ich schlage dein Wort auf. Alle meine Theologien, alle meine Sachen, die ich gelernt habe, die du mir gesagt hast, ich lege die jetzt beiseite. Mein Geist, meine Seele, mein Verstand soll ein unbeschriebenes weißes Blatt sein, auf das du jetzt, wenn ich die Bibel lese, neu draufschreiben kannst. Das heißt es, geistlich arm zu sein. Das ist ein Sterben. Ja. Wir legen unsere Vorstellungen und unsere bereits gelernten Dinge immer wieder neu ans Kreuz. Wir müssen keine Angst haben, das, was von Gott war, werden wir nicht verlieren. Wenn wir es aufgeben, werden wir es nicht verlieren. Das ist ein ewiges Prinzip in der Bibel. Alles, was aus unserem Fleisch kommt, werden wir verlieren. Abraham hat Ismael in die Wüste geschickt, hat ihn nie wiedergekriegt. Ja? Ismael, sagt Paulus, war ein Werk des Fleisches. Abraham hat Isaac auf den Altar gelegt, hat ihn wiedergekriegt. Er war von Gott. Ja. Alles, was von Gott ist, wenn wir das aufgeben, wir werden es immer wieder kriegen. Weil es kann nicht sterben. Das, was von Gott ist, was das Leben Gottes ist, kann nicht sterben. Der Tod musste Jesus wiedergeben. Er konnte ihn nicht behalten. Ja, das ist ein allgemeingültiges Prinzip, was auch genauso hier funktioniert. Ja, aber wir müssen uns wirklich dafür entscheiden, wir müssen bereit sein. So. Wenn wir merken, in Gesprächen mit Menschen haben wir diesen Drang, sofort sie zurechtzuweisen, sobald sie etwas sagen, was nicht ganz in unseren Kram passt, in unsere Vorstellung, in unsere Theologie, in unsere geistliche, konfessionelle Erfahrung reinpasst. Wenn wir merken, da ist dieser Drang in uns, dann müssen wir Gott suchen und sagen, okay Gott, ich bin ein bisschen reich geworden geistlich. Ich weiß Dinge besser als andere. Ja. Das ist wirklich wichtig. Das ist eine Erfahrung, durch die wir durchgehen müssen. Ja. Wenn wir uns immer geweigert haben, geistlich arm zu sein oder in die geistliche Armut hineinzugehen, wenn wir immer geistlich reich oder lange geistlich reich sind, dann kann es, müssen wir Gott prüfen, weil es kann sein, dass Kritik, Richten, Besserwisserei, Härte, dass diese Dinge dann in uns auch gewachsen sind, auf diesem Nährboden entstanden sind. Und der einzige Weg, davon frei zu werden, wirklich, ist, indem man sich demütigt. Das ist der Preis, der dann bezahlt werden muss. Man muss sich demütigen. Man muss das offen dazu stehen. Gott, so, ich dachte mal, ich weiß alles besser, ich möchte, ne? Ruhig auch vor der ganzen Gemeinde. So, ne? Das ist sehr heilsam. Ja. Demut ist der beste Weg, sich demütigen, seine Sünden zu bekennen und das ganz offen zu legen. Oder zu den Leuten gehen, die man immer zurechtgewiesen hat. Ja. Okay. Ich gucke mal, ob ich noch was habe. Ich glaube, ich bin fertig. Jakobus 2, Vers 5, letzter Vers. Sofern ich nicht an noch einen weiteren erinnert werde. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, was er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor ein Gericht? Das bezieht sich natürlich hier im Kontext auf die materiell Reichen. Ja? Aber dahinter steckt ein Prinzip. Dahinter steckt ein allgemeingültiges Gesetz. Gott erwählt das Schwache. Gott erwählt die Armen. Gott erwählt sich Säuglinge und Kinder, um seine Macht an ihnen zu erweisen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und es Säuglingen und Kindern offenbart hast, sagt Jesus. Ja? Das ist das geistliche, universelle Gesetz, was da am Wirken ist. Selig sind die geistlich Armen, ihrer ist das Himmelreich. Ihrer ist die Herrschaft Gottes. Ja? Die kommen ins Himmelreich. In Johannesbrief lesen wir, das wissen viele Leute auch nicht, da sagt Jesus, Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja. Also wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Das heißt noch lange nicht, dass er dann da drin ist und da drin lebt. Sehen und da drin leben ist noch was anderes. Jesus sagt in Vers 5, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es gibt in der Bibel ein paar Unterschiede zwischen einfach nur das Reich Gottes. Viele Christen sehen das vielleicht nur von Ferne, aber sie leben da nicht drin. Da richtig reinzukommen, ja. Wir müssen im Geist sein, um da drin reinzukommen. Und wenn wir reich, geistlich reich sind, mit all unseren Erfahrungen und Theologien und all unserem Wissen, dann werden wir in unserem Verstand leben. Wir werden nicht im Geist leben und nicht wirklich eintreten können in diese Dimension des Reiches Gottes. Okay. Jesus, das, was schwach ist, was verachtet ist, was arm ist, das hast du erwählt. Du hast nicht die Besserwisser erwählt. Du hast auch nicht die Leute erwählt, die auf alles eine Antwort haben und sofort genau alles wissen. Und zunächst einmal müssen wir alle hier gemeinschaftlich wahrscheinlich um Vergebung bitten, dass uns geistliche Armut überhaupt nicht gefallen und zugesagt hat. Das ist ja nichts etwas, was wir wirklich gewollt haben bis jetzt. Insgeheim wollten wir alle geistlich reich sein. Und wir hätten, hat wahrscheinlich jeder Christ diesen Wunsch in sich, auf jedes Problem eine Antwort zu haben. Und wir haben ganz vergessen, dass wenn wir auf alle Probleme eine Antwort haben, dass wir dich dann gar nicht mehr brauchen. Du hast uns den Heiligen Geist dafür gegeben, dass er eine Antwort auf alle Probleme uns geben kann. Und vergib uns, dass wir aus dieser Abhängigkeit weglaufen wollten. Vergib uns, dass wir bis heute nie wirklich das geschätzt haben, dass geistlich arm zu sein ein Segen ist. Und vergib uns überall, wo wir geistlichen Dienst getan haben, ohne ein Gefühl für unsere Bedürftigkeit, dass wir dich brauchen, Heiliger Geist. Vergib uns, dass wir diese Bedürftigkeit sehr oft gar nicht haben.
Und wahrscheinlich, wenn wir diese Bedürftigkeit nicht haben, sind wir wahrscheinlich nicht auch nicht wirklich geistlich arm. So, Vater im Himmel, mach es unserem inneren Auge irgendwie deutlich, dass es ein großer Segen ist, geistlich arm zu sein. Und dass es der Schlüssel ist zu all den anderen Segnungen. Dich schauen, das Reich erben, Frieden erben, satt werden an Gerechtigkeit. An den ganzen anderen Seligpreisungen der Bergpredigt. Das muss ja einen Grund haben, dass du das zuerst sagst. Hilf uns, durch diese Tür zu gehen. Und Vater im Himmel, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du bei jedem, der dazu Ja sagt, bei jedem hier in dem Raum, der das möchte, dass du zu ihm kommst und ihm hilfst, allen Reichtum ans Kreuz zu nageln. Allen geistlichen Reichtum ans Kreuz zu nageln. Vergib uns, dass wir uns auf Erfahrungen verlassen haben und auf unser Wissen verlassen haben und nicht auf dich, Heiliger Geist. Vergib uns all die Härte, all die theologische Besserwisserei, die daraus resultiert. Und reinige uns doch gründlich davon. Ja, und wenn jemand hier sein sollte, der so geistlich reich war, dass sich die Dämonen darin so wohlgefühlt haben in seinem Herzen, und er das nicht möchte, in Jesu Namen, alle diese Geister, die gegen das Wort Gottes kommen und die das Wort Gottes mit dem Wort Gottes ausspüren, und ihr müsst gehen, ihr habt keinen Raum mehr. Das Blut Jesu ist hier und es spricht. Und wir lassen alle Sünden der Besserwisserei, wir lassen alle Sünden des geistlichen Reichseins und des Stolzseins in Jesu Namen. Wir erlassen diese Sünde. Wir bitten dich, Gott, dass du deine Güte ausschüttest, denn deine Güte führt zur Buße. Danke, Jesus. Danke, dass du bezahlt hast. Vergib uns, wo wir Leute geistlich gekillt haben durch unsere sogenannte geistlichen Reichtum. Jesus, du erinnerst mich gerade, dein Urteil über Leute, die geistlich reich sind, und zwar in Offenbarung 3 über die Gemeinde zu Laodicea, die geistlich reich war und sagt, wir haben alles, wir brauchen nichts. Und du sagst, nackt, blind und bloß, und ich werde euch auskotzen, sagst du da. Ich werde euch ausspeien. Jesus, dieses Wort sagt ziemlich deutlich, was du darüber denkst. Wir wollen nicht so sein, Jesus. Kein Mensch hat Bock, so zu sein. Wir wollen nicht lau sein. Hilf uns, diesen Schritt ganz bewusst zu machen, Heiliger Geist, dass wir in eine geistliche Armut reingehen können, dass wir völlig leer von unseren eigenen Vorstellungen, Ideen und Theologien sind, sodass du uns füllen kannst. Danke, Jesus. Wir preisen dich dafür. Ich danke dir, dass du dieses Gebet erhört hast und von allen, auch gleichzeitig das Gebet von allen, die mit diesem Gebet in ihrem Herzen übereingestimmt haben. Danke. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du das machen wirst. Amen.